Kontext 21.
Der Albtraum der direkten Demokratie, erster Teil. Am 27. und 28. April 2001 fand in Wien der Kongress »Vom Postfaschismus zum demokratischen Faschismus« statt, der vom Kritischen Kreis und anderen Gruppen organisiert wurde. Im Rahmen dieser Veranstaltung referierte Clemens Nachtmann im Anschluss und in Ergänzung von Ausführungen von Uli Krug über Faschismus, Demokratie und Postfaschismus. Nachtmann, Redakteur der antideutschen und wertkritischen Berliner Zeitschrift Bahamas, spricht über die Demokratie als eine Staatsform, die alle Bürger und Bürgerinnen in ihr Ausgeschlossensein von der Politik einbezieht. Demokratie bedeutet demnach nicht, dass selbstbewusste Individuen über die Einrichtung ihres Lebens frei bestimmen, sondern dass formale Waren, Geld und Rechtssubjekte darüber befinden, in welcher Verlaufsform den unhintergehbaren Sachzwängen der gesellschaftlichen Reproduktion Rechnung zu tragen ist.
Es war nun das Kennzeichen der bundesdeutschen Nachkriegsdemokratie, jedenfalls zuerst in den Augen ihrer Fürsprecher und seit den 70er Jahren auch in den Augen ihrer früheren Antagonisten, dass ihnen diese Nachkriegsordnung eigentlich als das ganz andere und das absolute Gegenmodell zum sogenannten nationalsozialistischen Unrechtsregime galt. Man hatte Wohlstand, Frieden und Freiheit. Verelendung, Armut, Hunger gab es früher oder anderswo, ganz weit weg. Der Klassenkampf war eine Erscheinung des 19. und frühen 20. Jahrhunderts, die der prosperierende Wirtschaftswunderkapitalismus, der jetzt soziale Marktwirtschaft hieß, überwunden hatte. Dazu gab es eine Demokratie, die freiheitlichste der deutschen Geschichte, wie es immer hieß, die zudem von ihrer Vorgängerin, der Weimarer, gelernt hatte, dass man den Feinden der Demokratie rechtzeitig und wehrhaft entgegentreten müsse. So posaunte es das Herrschaftspersonal aus und die Bevölkerung richtete sich in einem von Wüstenrot, Rasenmäher, Fernsehquiz und Lohnfortzahlung im Krankheitsfall bestimmten Leben behaglich ein. Einrichten taten sich über kurz oder lang auch die linken Intellektuellen. Anfangs störten sie sich noch an den alten Nazis in Staat und Gesellschaft. Bittere Anklagen und Aufrufe wurden verfasst, aber es nützte erstmal nichts. Die Linken saßen schmollend in der Ecke und nahmen übel, weil keiner ihr selbstloses Engagement fürs deutsche Ansehen honorierte und sie sich überdies vom Wirtschaftswunderkanzler Erhard als Pinscher beschimpfen lassen mussten. Aber die Zeit heilte langsam die gerne in aller Öffentlichkeit hergezeigten Wunden, und als der Staat sich seinen verstoßenen Kindern gegenüber konzilianter zeigte, da wurde es noch ein richtiges Happy End. Emsig widmeten sich die Linken der Festigung und Verschönerung der Demokratie, entwarfen Parlamentsreformen, plebiszitäre Demokratieformen oder Basisdemokratie und proklamierten das Grundgesetz als Bibel der Emanzipation und starteten schließlich Anfang der 80er Jahre ihre große Vergangenheitsbewältigungsoffensive, zumindest spreche ich jetzt hier für die bundesrepublikanischen Verhältnisse, die große Vergangenheitsbewältigungsoffensive also, als die alten Nazis größtenteils schon weggestorben oder in einen mit fetten Pensionen dotierten Lebensabend gegangen waren und der antifaschistische Lerneifer also garantiert niemandem mehr wehtun konnte. Nur für eine kurze Zeit, welche unter tatkräftigem Engagement ihrer ehemaligen Protagonisten oder vielen ihrer ehemaligen Protagonisten jedenfalls als 1968 kulturindustriell verwertet und schließlich entsorgt wurde, gab es hier Irritationen. Wenn zum Beispiel Hans-Jürgen Krahl in seinem Vortrag über die Geschichtsphilosophie des autoritären Staates sagte, also mit der Wiederaufnahme dieses Begriffs vom autoritären Staat, den eben Max Horkheimer in Juden und Europa beziehungsweise in diesem anderen auch sehr wichtigen Aufsatz autoritärer Staat geprägt hatte, mit dieser Wiederaufnahme dieses Begriffs hätten sie eben den Kampf gegen die Notstandsgesetze aus jener Tradition der 50er Jahre herausnehmen wollen, wo also so Leute wie Wolfgang Abendroth tonangebend waren und wo also immer noch im Namen eines intakten demokratischen Ideals gegen die tatsächliche Demokratie argumentiert wurde. Mit diesem Begriff des autoritären Staates hätten sie also genau mit dieser Tradition brechen wollen. Oder wenn, wie eben Johannes Anjuli in seiner 1967 erschienenen Transformation der Demokratie von der Bundesrepublik als einem autoritären Staat rechtsstaatlichen Typus sprach, dann rührte dies am nur scheinbar harmlosen und gemütlichen Erscheinungsbild der BRD, in dem nämlich aufgezeigt wurde, dass dieser Staat, von dem man damals noch nicht als dem unseren sprach, nicht nur in personeller, sondern auch in institutioneller und ideologischer Kontinuität zu seinem Vorgänger, dem Nationalsozialismus, steht. Faschismus meint, anders als in der bürgerlichen Wissenschaft und in der Mehrzahl der marxistischen Faschismustheorien, nicht im engeren Sinne die Regime, wie es sie zwischen 1924 und 1945 in Europa in unterschiedlichen Formen gegeben hat, sondern einen epochalen Versuch, das aufgrund seiner immanenten Widersprüchlichkeit in die Zusammenbruchskrise geratene Kapitalverhältnis auf seinem eigenen Boden zu reorganisieren und neu zu fundamentieren. Es ist dies ein Krisenlösungsprogramm, das im Banditenregime Louis Bonapartes III. Bereits aufleuchtet, das sich ideologisch und kulturell im Zerfall der bürgerlichen Subjektivität schon im 19. Jahrhundert ankündigt, das gleichermaßen unter unmittelbar autoritär-diktatorischen wie demokratisch-rechtsstaatlichen Vorzeichen Verbreitung finden kann und dessen Zerfall wir heute erleben. Alle gewiss notwendige Differenzierung ist nur so weit sinnvoll wie die Einheit der faschistischen Epoche, von der auch eben schon gesprochen wurde, nicht aus dem Blickfeld gerät. Helmut Dubils und Alfons Söllners Kritik an den Faschismusanalysen des exilierten Instituts für Sozialforschung, in ihnen sei das Verhältnis einer allgemeinen Theorie des Spätkapitalismus zu der Theorie seiner spezifisch faschistischen Form unbestimmt geblieben, ist als Feststellung zwar zutreffend, kann aber keinen Einwand begründen, weil nämlich Adorno und Horkheimer im Gegensatz zu Dubil und anderen mental abgerüsteten Enkeln der kritischen Theorie zu Recht davon überzeugt waren, dass die Restauration liberalistischer Vermittlungsformen in der Bundesrepublik scheinhaft bleiben musste und die vorangegangene Barbarei eben nicht beendet, sondern nur suspendiert. Der Faschismus ist also die naturwüchsig katastrophische Tendenz, in der die negative Dialektik des Liberalismus über sich selbst hinaustreibt. Sie lässt sich modellhaft eben am Beispiel Deutschlands herausarbeiten, dessen historische Verspätung, anders als es die sozialdemokratische Geschichtsschreibung à la Ulrich Wähler und Compagnons und anders als eben auch bestimmte Antideutsche es schildern, keine Zurückgebliebenheit hinter den anderen westlich-demokratischen Gesellschaften darstellt, sondern eine spezifische Fortgeschrittenheit auf dem Weg zur Barbarei. Die immer wieder diskutierte Frage, ob der Nationalsozialismus nun der besonderen deutschen Geschichte oder dem Kapitalismus im Allgemeinen anzulasten sei, ist falsch gestellt. Der Nationalsozialismus als eine besondere, das heißt von den Deutschen und niemand anderen verbrochene Untat, vollstreckt die naturwüchsig barbarischen Implikationen, die der Wertvergesellschaftung im Allgemeinen innewohnen. Er ist die Besonderung eines Allgemeinen, welches wiederum nur an seinen Besonderungen aufscheint. Thank you. Seit nunmehr über 10 Jahren erodiert das System des faschistisch-autoritären Staates zusehends. Das Ganze gleicht immer mehr einem morschen Gebäude, das an allen Ecken und Enden bröckelt, ohne dass derzeit absehbar wäre, was an dessen Stelle tritt. Damit ist auch die Rede vom Postfaschismus ihres unmittelbar kritischen Sinnes bzw. ihrer provokanten Qualität beraubt. Sie veraltert. Aber nicht etwa deshalb, weil sie gegenstandslos geworden wäre, weil die Realität sich grundsätzlich geändert hätte, nein, sondern weil sie mit ihrem Gegenstand nur allzu eng zusammenfällt. Jede Gesellschaftskritik in revolutionärer Absicht lebt von der bestimmten Differenz zwischen Begriff und Sache. Ihr Kritikcharakter liegt darin begründet, dass sie das Wesen, vielmehr das Unwesen der Sache, um mit Adorno zu sprechen, als ein in der Zeit sich entfaltendes und die Erscheinungen sich anverwandelndes begrifflich nachmodelliert, und zwar in der Hoffnung, dass derart bestimmte gesellschaftliche Unheil möge noch rechtzeitig abgewendet werden. Ihre Absicht ist es also, nicht recht zu behalten. Wenn die Realität sich also zu ihrem theoretischen Begriff emanzipiert hat, behält der Gesellschaftskritiker recht, aber das kann kein Anlass zur Genugtuung sein, da er dann nämlich seine traurige Wissenschaft unter weit ungemütlicheren Bedingungen wieder neu justieren muss. Und das wäre in etwa die gegenwärtige Situation. Wenn man also heute über den Postfaschismus spricht, dann reicht man schon ein Abschiedsfoto herum, dann macht man ein Erinnerungsbild in dem Moment, worin das Abgebildete gerade Anstalten macht, sich auf Nimmerwiedersehen aus dem Staub zu machen. Zur Sinnlosigkeit ist diese Übung deswegen freilich nicht verurteilt. Zum einen kann es nicht nur angesichts dieses ubiquitär verzapften Unsinns von Neoliberalismus und Globalisierung, die den Staat zum hilflosen Pappkameraden machen würden, es nicht schaden, sich Klarheit darüber zu verschaffen, was sich da eigentlich momentan auflöst. Zum anderen lässt der schon im Gange befindliche Auflösungsprozess einige Konturen der faschistischen Epoche, aber insbesondere eben auch der faschistischen Regime im engeren Sinne klarer hervortreten als bisher. Dies zwingt zwar zu keiner Revision einer ökonomie- oder politikkritisch angeleiteten Faschismuskritik, wohl aber zu einer immanenten Umgewichtung der Schwerpunkte. Noch gar nicht so lange ist es her, da war es geboten, gegen ein altlinkes Märchen mit allem Nachdruck darauf zu insistieren, dass die nationalsozialistische Volksgemeinschaft eben keine Demagogie, Propaganda, Ideologie, also sprich eine Verschleierung, die ein alter, frische, fröhlich vor sich hin fuhrwerkenden Klassenwidersprüche war, sondern ihr hartes materielles Fundament hatte in der doppelten Enteignung, die der Faschismus vornahm. Indem er nämlich sowohl die bürgerliche Öffentlichkeit und ihre klassische Repräsentanz, das Parlament, zerschlägt und die unmittelbaren Nutznießer des Kapitals an die von ihm in Eigenregie betriebene politische Reorganisation der Akkumulation kettet, und indem er andererseits die Organisationen der Arbeiterbewegung liquidiert und die gesellschaftliche Arbeit in staatlichen Massenorganisationen als quasi-militärischen Einsatz für Volk und Staat bestimmt. Die Liquidation der Zirkulationssphäre, die Sistierung des Wertgesetzes infolge eines massiven Staatsinterventionismus, der Bruch mit dem im Liberalismus etablierten Vermittlungsformen, der das abstrakt allgemeine Gesetz zur flexiblen Generalklausel und damit zur Deckadresse von Willkürherrschaft transformiert, ein Vorgang, der am Medium von Herrschaftsausübung das Ende der Sphärentrennung von Staat und Gesellschaft indiziert, von dem auch Horkheimer bekanntlich ausging, und welche in der institutionellen Einhegung und im Gefolge der Vernichtung des Klassenwiderspruchs seine Bestätigung findet, alle diese Merkmale kennzeichnen den Faschismus zweifellos. Aber würden ihn diese Merkmale erschöpfend kennzeichnen, dann wäre der Faschismus nichts anderes als irgendein x-beliebiger autoritärer Staat. Die Merkmale sind eben die, die nicht nur die faschistische Epoche im Allgemeinen kennzeichnen, sondern die den Faschismus auch mit allen anderen Regimes verbindet, die im Gefolge des Auflösungs- und Rekonsolidierungsprozesses der politischen Ökonomie entstanden sind. So hat also die kritische Rede vom Faschismus als Volksgemeinschaftsstaat, der unter verfassungsstaatlichen, also rechtsstaatlich repräsentativen Vorzeichen nach 1945 sich perpetuierte, zwar wider Willen, aber dennoch dazu beigetragen, den überkommenen Begriff vom Faschismus als einer Diktatur, die sich dem bürgerlichen wie dem linken Bewusstsein in Bildern von Reichsparteitagen, uniformierten Massen und Fahnenschwenken und Führeransprachen eingeprägt hat, noch befestigt und damit den Faschismus als unvermittelten Gegensatz zur Demokratie artikuliert. Tatsächlich vollzieht der Faschismus einen resoluten Bruch mit den Verkehrsformen der bürgerlichen Republik und der parlamentarischen Demokratie. Aber, und daran ist auch in diesem Zusammenhang nochmals zu erinnern, der Bruch war die Form, in der sich damals die Kontinuität beider Herrschaftsformen realisierte. Der Faschismus ist nur insofern antidemokratisch und antiparteienstaatlich, als er eben den sozialen Gehalt von Liberalismus in Demokratie, nämlich die repressive Formierung der Individuen zu kapitalproduktiven Subjekten, gegen die liberalen und demokratischen Verkehrsformen zur Geltung bringt. Der Faschismus ist eben nicht die Restauration eines Ancien Regime, sondern bewegt sich in jeder Hinsicht auf den Resultaten, die die bürgerliche Gesellschaft ihm bereitet hatte. Und eines der entscheidenden Resultate, die damals nicht wieder rückgängig zu machen waren, war der durch die Aufhebung des Zensuswahlrechts errichtete Volksstaat, also die Demokratie, und damit der Einbruch der eigentumslosen Massen in die Sphäre des Politischen. Es ist die Zeit, wo das Phänomen der Masse ausdrücklicher Gegenstand einer bürgerlichen Reflexion wird, die mit Nietzsche beginnt und über Stefan George und Spengler bis hin zu Ortega y Gasset mit seinem ja ziemlich bekannten Buch Der Aufstand der Massen reicht. Sicherlich ist diese aus Geistesaristokratentum und Massenverachtung gewirkte Literatur ein deutliches Indiz für die Bedrohung, der die für ihre Klasse sprechenden Autoren durch die Massen sich ausgesetzt sehen. Aber die vermeintlich von außen kommende Bedrohung hat sich, wie diese Texte gleichfalls preisgeben, im Inneren schon längst vollzogen, indem nämlich der ökonomische Prozess den vermeintlich selbstherrlichen und mündigen Bürger längst zum für den Fortgang des Getriebers herzlich entbehrlichen Rentier abgestempelt hat. Deshalb ist dem bildungsbürgerlichen Lamento über die qua Vermassung eintretende Barbarisierung und Nivellierung auffälligerweise immer auch die leise Faszination von einer ungebärdigen, unaufhaltsamen Dynamik des Zeitalters beigesellt, die man eben nicht verhindern kann, an deren Spitze man sich aber gerne stellen möchte. So heißt es zum Beispiel hier bei Ortega y Gasset. Nach dem Satz, denn der Aufstand der Massen ist dasselbe, was Rathenau den vertikalen Einfall der Barbarei genannt hat, folgt der nächste Satz. Es ist also nicht unwichtig, den Massenmenschen aus dem Grunde zu kennen, denn er birgt die Möglichkeit zu größtem Heil wie zu größtem Unheil in sich. Also es ist genau diese Ambivalenz, die da zum Tragen kommt. Es ist diese Konstellation des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts, in der das sich dekomponierende bürgerliche Subjekt in Form seiner intellektuellen Vordenker sich in seiner vollkommenen Ohnmacht als allmächtig aufbläht und aus der auch jener verkrachte Intellektuelle aus Braunau stammt, der sich seinen Wunschtraum von der Führerschaft dann später erfüllen konnte. Es war die erste Generalmobilmachung des 20. Jahrhunderts, der Erste Weltkrieg, in dem die schon seit einiger Zeit wankende bürgerliche Ordnung zu Bruch ging und die damit einen Zustand markiert, worin der gesellschaftliche Zusammenhang den ihm einverleibten Individuen zum absolut fremden und deshalb absolut verfügbaren Objekt versteinert ist, während auf der anderen Seite die auf sich zurückgeworfenen Subjekte in ebensolcher Gleichgültigkeit verharren und in der Fülle ihrer Leere schwelgen, die sich wiederum als unvermittelte Abfolge von Apathie und Raserei zerlegt und die die Philosophie etwa eines Ludwig Klages als den emphatisch auftrumpfenden, aber eben an sich selbst völlig leeren und abstrakten Begriff des Lebens vorstellt. Er wünsche der Welt einen, Zitat, guten, kräftigen Wahn, doziert der Ludwig Klagers nachgezeichnete Philosoph Meingast in Robert Musils Roman Der Mann ohne Eigenschaften. Und was auf den Kommandohöhen des Geistes verkündet wird, findet seine Entsprechung an der gesellschaftlichen Basis, wo die ihre Überflüssigkeit ahnenden und deshalb von einem unspezifischen Erlebnishunger gepeinigten Individuen den Mobilisierungsbefehl als Einladung annehmen, den ganzen bürgerlichen Plunder von Familie, Erwerb und Alltag hinter sich zu lassen und die verhasste Welt in Trümmer zu legen. Und ich zitiere hier nochmals aus einem Roman des 1938 hier in Wien von der Gestapo verhafteten Hermann Broch, der dann nur aufgrund einer Intervention von James Joyce die Flucht noch gelang in die USA. Seinem Roman Die Schlafwandler, wo er im dritten Roman eben die Grundzüge jener Subjektivität nachzeichnen will, die später eben auch den Faschismus möglich gemacht hat. Es heißt dort über die Figur des Wilhelm Huguenot, nicht nur weil der Dienst, der Kriegsdienst ist gemeint, ihn für alle anderen Dinge müde machte oder abstumpfte, es war bloß so angenehm, an nichts anderes mehr denken zu müssen, und von ferne her gemahnte es an die Schulzeit. Noch erinnerte sich der Schüler Huguenot an die Schlussfeier in der Schlettstädter Anstalt und mit welch eindrucksvollen Worten der Direktor damals die kommerzbeflissenen Jünglinge in den Ernst des Lebens entlassen hatte. In einen Lebensernst, mit dem man bisher ganz gut zurechtgekommen war und den man nun zugunsten einer neuen Schulzeit wieder aufgeben musste. Nun war man wieder in eine ganze Reihe von Verpflichtungen hineingeraten, die man viele Jahre hindurch vergessen gehabt hatte. Man wurde wie ein Schuljunge behandelt, wurde angeschrien, hatte ein ähnliches Verhältnis zu den Aborträumlichkeiten und ihrer Kollektivität wie in der Jugendzeit. Auch der Fraß stand wieder im Mittelpunkt des Interesses. Und die Respektbezeugungen und die ehrgeizigen Bestrebungen, in die man verflochten wurde, gaben dem Ganzen ein vollkommen infantiles Gepräge. Überdies war man in einem Schulgebäude untergebracht, und vor dem Einschlafen sah man die beiden Reihen der Lampen mit den grün-weißen Schirmen über sich und die schwarze Tafel, die in dem Raume belassen worden war. Durch all dies wurden Kriegs- und Jugendzeit zu unauflöslicher Einheit verwirrt, und auch als das Bataillon endlich zur Front abging, kindische Lieder singend und mit Fähnchen geschmückt, primitive Unterkünfte in Köln und Lüttich beziehend, vermochte sich der Füsilier Huguenot von der Vorstellung eines Schulausflugs nicht freizumachen. Und es heißt dann etwas später in diesem Exkurs über den Zerfall der Werte, wo also der Broch dann wirklich eine der Grundforderungen heutigen Philosophierens aufgreift, nämlich, dass Philosophie es nicht, wie man sich das gemeinhin so vorstellt, es mit den höheren oder mit den letzten Dingen zu tun hatte, sondern dass es eigentlich Aufgabe der Philosophie sein muss, die ganz einfachen, vertrauten, zwar in einer falschen Vertrautheit uns umgebenden Dinge genau zu befragen, sich eben die Frage stellt, Zitat, wie kann das Individuum, dessen Ideologie sonst wahrlich auf andere Dinge gerichtet war, die Ideologie und Wirklichkeit des Sterbens begreifen und sich ihr fügen? Und wo er dann später darauf kommt. Es ist nicht der Kriegsbejaher und es ist nicht der Kriegsverneiner, die einander gegenüberstehen. Es ist auch nicht eine Wandlung innerhalb des Individuums, das sich infolge vierjährigen Nahrungsmittelmangels zu einem anderen Typus verändert hat und sich jetzt sozusagen selber fremd gegenübersteht. Nein, es ist eine Zerspaltung des Gesamtlebens und Erlebens, die viel tiefer reicht als eine Scheidung nach Einzelindividuen. Eine Zerspaltung, die in das Einzelindividuum und in seine einheitliche Wirklichkeit selber hinablangt. Ach, wir wissen von unserer eigenen Zerspaltung und wir vermögen doch nicht, sie zu deuten. Wir wollen die Zeit, in der wir leben, dafür verantwortlich machen, doch übermächtig ist die Zeit und wir können sie nicht begreifen, sondern nennen sie wahnsinnig oder groß. Wir selbst, wir halten uns für normal, weil ungeachtet der Zerspaltung unserer Seele alles in uns nach logischen Motiven abläuft. Gäbe es einen Menschen, in dem alles Geschehen dieser Zeit sinnfällig sich darstellte, dessen eigenes logisches Tun das Geschehen dieser Zeit ist, dann, ja dann wäre auch diese Zeit nicht mehr wahnsinnig. Und der letzte und entscheidende Satz in diesem Zusammenhang: Deshalb wohl sehnen wir uns nach dem Führer, damit er uns die Motivation zu einem Geschehen liefere, das wir ohne ihn bloß wahnsinnig nennen könnten. Soweit Hermann Broch in diesem Zusammenhang. Die Zusammenbruchskrise von 1929 fortan folgende ist also in dieser Perspektive eigentlich nur noch das i-Tüpfelchen auf einem Zerfallsprozess, der schon seit langem im Gange war und der die Frage unabweisbar werden lässt, wie die Zerfallsprodukte der politischen Ökonomie neu konfiguriert werden können. Und es waren eben die Nazis, denen auf ihre verquere und perverse Art klar war, dass eine Krisenlösungsstrategie nicht mehr am Volk vorbei oder über das Volk hinweg, sondern nur noch mit Zustimmung und Duldung der Massen selbst vonstatten gehen konnte. Es waren eben die Nazis, die die Bedingungen der Massendemokratie nicht ignorierten, sondern diese zum Volksgemeinschaftsstaat eskalierten. Dazu ein Zitat von Rainer Rothermund aus dem Buch Verkehrte Utopien. Zitat Rothermund: Ihnen, also den Nazis, war klar, ohne dass sie es in dieser Weise gewusst hätten: Eine Verwirklichung der Volksgemeinschaft bedarf eines Mindestmaßes an Zustimmung und Duldung. Unterdrückung war nur noch realisierbar, wenn sie die zu Unterdrückenden zu einem Gutteil selbst frei wählten. Damit das wird, was angeblich naturgegebener Ablauf ist, also Blut, Rasse, Volk und so weiter, diese ganzen naturalistischen Parolen, unter denen der Faschismus antritt, Damit also das wird, muss man es wollen. Auf diesem Hintergrund konnten sich die Nazis auch durchaus subjektiv aufrichtig als wahre Demokraten verstehen und den Arbeiter im Parteinamen wie in ihrer Agitation in den Vordergrund rücken. Zitat Ende. Im faschistischen Volksgemeinschaftsstaat kommt die Demokratie zu sich selbst. Dergestalt, dass sich das Subjekt der Demokratie, das Volk, zur Selbstmordsekte radikalisiert, die vor dem eigenen ins Auge gefassten oder zumindest geahnten Untergang zumindest noch den anderen die Hölle auf Erden bereitet. Lebensreformer, Kohlrabi-Apostel, Abstinenzler und andere in Sekten organisierte Inflationsheilige hat es anderswo und zu anderen Zeiten auch gegeben. Was aber dort als abseitige Schrulle gilt, ist in Deutschland dominierender Sozialcharakter. Und deshalb war es nur hier möglich, dass ein Staat sich als Selbstmordsekte organisiert. Deren Mitglieder eint wiederum nichts anderes als der sture Überlebenswillen um jeden Preis, eine Charakterstruktur, die gerade aus der völligen Vergeblichkeit allen Handelns ihre finstere und destruktive Energie bezieht. Und gerade diese Vergeblichkeit reflektiert am subjektiven Pol nur den Charakter des Faschismus als Ganzen, dessen Daseinszweck kein anderer ist, als den, die blanke Selbsterhaltung einer bankrotten Gesellschaftsformation zu garantieren. Was der Faschismus also reorganisiert, ist keine politische Ökonomie alten Schlagers, sondern eine negative, sich in den Abgrund bohrende Akkumulation, beziehungsweise, wie sie Alfred Sohn Redl nannte, eine Ökonomie des Bankrotts. Der Kult der Werktätigkeit, den der Faschismus ins Leben ruft, widerruft den virtuell emanzipatorischen Charakter der allgemeinen Reichtum produzierenden Arbeit und macht aus ihr endgültig einen bestimmungslosen Vollzug von Arbeit am Volk, Arbeit des Tötens im Krieg und Arbeit der Vernichtung im Lager. Es ist die Demokratie als Selbstverwaltung der eigenen Unterdrückung, als Einheit von Kollektivität und Herrschaft, wie es Horkheimer und Adorno einmal genannt hatten, die der Nationalsozialismus ins Werk setzt und die heute am Ende der faschistischen Epoche auch jenseits von Staatskonjunktur und Korporatismus als dessen entscheidender Zug hervortritt. Der faschistische Volksgemeinschaftsstaat ist die Kampagnendemokratie par excellence, die von der permanenten Mobilmachung und Zuspitzung lebt. Ununterbrochen müssen Verschwörungen aufgedeckt, Skandale angeprangert, Drahtzieher und Hintermänner entlarvt und im Angesicht der Bedrohungen kollektive Verbrüderungsfeiern inszeniert werden. Nur stillstehen darf die Kampagnenmaschine nicht, denn das wäre ihr Untergang. Und mit dieser Struktur der Mobilisierung rückt das einzelne Subjekt auch ganz anders ins Blickfeld als zuvor im Liberalismus. Nun ist es tatsächlich zur Eigenverantwortung aufgerufen, und zwar zur eigenverantwortlichen und freiwilligen Entindividuierung, die darum besteht, als ein Moment von Herrschaft sich nicht nur zu begreifen, sondern durch freie Tathandlung seine Loyalität unter Beweis zu stellen, und zwar bevor noch ein ausdrücklicher Befehl ergangen ist. Die narzisstische Volksgemeinschaft ist eben darin die barbarische Vollendung der modernen Massendemokratie, als in ihr nicht nur anerkannt ist, dass Herrschaft nur noch vermittels der Beherrschten möglich ist, sondern dass in ihr die freie und mündige Entscheidung zur Unfreiheit der gesellschaftlichen Subjekte zum Prinzip erhoben ist. Genau damit aber zerfällt die totale Herrschaft, in der Adressaten und Ausübende virtuell austauschbar wären, aber zugleich in ein Ensemble von Banden, Cliquen, Gremien und Individuen, die untereinander einen Konkurrenzkampf bis aufs Messer führen. Denn der Untätigkeit verdächtig kann jeder sein, und da keiner weiß, ob morgen eine andere Loyalitätsbezeugung als heute gefordert ist, will jeder an erster Stelle da sein. Das ist die faschistische Form der ansonsten suspendierten Konkurrenz und die faschistische Fortschreibung der altliberalen Doktrin, dass jeder seines Glückes Schmied sei. Kein antisemitischer Glaube, wie Goldhagen und seine bundesdeutschen Apostel meinten, sondern genau diese Konkurrenz war es, die den Vernichtungseifer so befeuert hat. Damit verändert sich aber auch der Charakter von Herrschaft und das Verhältnis von Masse und Führung. Im Gegensatz zu den althergebrachten Klassen- oder Klientelparteien, die Interessen repräsentierten und dafür ein klar umrissenes Programm bereithielten, also zum Beispiel jener Typus von Parteien, wie es sie in der Weimarer Demokratie noch gab, im Gegensatz dazu kommen die Nazis ihrem Charakter als Bewegung, den ja auch zum Beispiel die FPÖ als Bewegung F, als freiheitliche Bewegung reklamiert, als erste Volkspartei ohne alle Programmatik aus. Im strengen Sinne gibt es nicht einmal eine faschistische Ideologie, da der Ideologiebegriff, der ein notwendig falsches, aber in seiner Verkehrung immerhin noch Wahrheit transportierendes Bewusstsein, dem faschistischen Bewusstsein hohn spricht, welches vielmehr nach dem Vorbild kulturindustrieller Schlagworte, Tickets und Anfeuerungsparolen gestrickt ist, auf die sich jeder seinen eigenen Reim zu machen hat. Herrschaft vollzieht sich damit nicht mehr über klar definierte Anordnungen, Befehle und Gesetze, sondern gleichsam als Wink, als Blinzeln, das der Einzelne, immer geistesgegenwärtig und wendig, ganz eigenverantwortlich zu deuten hat. Tatsächlich hat der faschistische Staat kaum eigene Gesetze erlassen, sondern funktionierte über einen nach dem Modell kameradschaftlicher Einigung gestrickten informellen Konsens. Führung und Masse rücken damit enger zusammen. Der Führer ist keine in eine klar definierte gesellschaftliche Hierarchie eingebundene Autokrat mehr, der seine Untertanen mittels autoritärer Verordnungen regieren und ein System von Gehorsam und Befehl etablieren würde, sondern der Übervater, der als Mediator jener Stimmungen, Ahnungen und Ressentiments, die ihm und seiner Clique den Zuspruch sichern, nach der Devise »Ich bin ihr Führer, also muss ich ihnen folgen«, auch auf Gedeih und Verderb von ihnen abhängt. Und eben darin üben die Individuen reale Macht aus, entweder als Mörder unmittelbar, aber eben auch als das Stimmvieh, das jederzeit umworben werden will. Und andererseits eben fallen beide Momente, Führung und Masse, weiter auseinander denn je. Die Bürger sind einer zum faschistischen Leviathan aufgespreizten Clique zur Gänze ausgeliefert. In der historischen Kontinuität warenproduzierender Gesellschaft betrachtet, war die historische Leistung des faschistischen Korporatismus in der Tat die negative Aufhebung der Klassengesellschaft in der Volksgemeinschaft, im klassenübergreifenden Kollektiv der Verfolger, das sich tätig und tätlich gegen diejenigen definierte, in denen der völkische Wahn alle abgespaltenen Erscheinungsformen und Konsequenzen des Kapitalismus personalisierte. Die nationalsozialistischen Verbrechen sind, wie Eike Geisel einmal formulierte, nicht nur Verbrechen an, sondern auch Verbrechen von Massen. Die Art und Weise aber, wie die Massen in Bewegung gesetzt wurden, dass dafür nur ein Minimum an Gesetzen oder ausdrücklichen Befehlen vonnöten war, der Nationalsozialismus also ein Regime war, in dem Gehorsam ohne Befehl praktiziert wurde, und dass in ihm die freie Entscheidung zur Unfreiheit, die Quintessenz von Demokratie, geradezu zum Prinzip erhoben war, all dies lässt unter dem stählernen Gehäuse der in Massenorganisationen wie der Deutschen Arbeitsfront oder was man sich auch immer denken mag, all dies lässt also die unter dem stählernen Gehäuse der in Massenorganisationen eingepferchten Individuen eine Subjektivität gedeihen, in der sturster sozialer Autismus, jeder kämpft als aktuell oder virtuell Überflüssiger gegen seinesgleichen nach der Devise »Rette sich, wer kann«, mit einem leeren, ebenso leeren wie sturen Idealismus, der wie Horkheimer und Wuste wiederum ganz mit dem unerhellten Trieb zusammenfällt, eine unauflösliche Verbindung eingehen. Und ich zitiere hier nochmal Hermann Broch, diesmal aus dem Roman »Die Schuldlosen«. Das ist sein letzter Roman, 1950 verfasst. Und er stellt sich da auch wieder die Frage, welcher Typus von Subjektivität es eigentlich möglich gemacht hat, dass der Nationalsozialismus in der Form existieren konnte. Und eben über dieses Zusammenfallen von sozialer Gleichgültigkeit mit ebenso unvermittelt ausbrechender sozialer Raserei heißt es hier. Vernünftiger und bedächtiger als anderswo geht es in Deutschland zu, trotzdem triebverfallener und gieriger und höllischer als anderswo. Weniger scheinheilig als anderswo geht es in Deutschland zu, trotzdem verlogener. Denn es ist, als sei dem Deutschen eine seltsame Sucht nach dem Unbedingten eingeboren, so dass er jene glücklich humorvolle Bändigung der Triebe verschmähen muss, die dem westlichen Menschen, obwohl dieser vielfach der Triebstärkere ist, als anstrebenswerte Lebensgestaltung vorschwebt. Dem Deutschen fällt der Humor schwer, und wenn er ihn hat, so ist es ein anderer, ein schrulligerer Schlag von Humor, eben der des bedächtigen Entweder-Oder, das die deutsche Lebensart auszeichnet und deren Plumpheit ausmacht, einerseits zur vollkommenen Askese, andererseits zur äußersten Triebentfesselung spornend. Zwischenlösungen sind dem Deutschen verächtlich, er betrachtet sie als Scheinheiligkeit und Verlogenheit und bemerkt hierbei nicht, dass er sich damit einer noch schwereren Verlogenheit schuldig macht, dass er sich zwar keinen falschen Heiligenschein auftut, den künstlichen Heiligenschein des Westens, dass er aber stattdessen, und das ist sicherlich Ärger, Unrecht zu Recht umlügt, indem er im Namen des Entweder-Oder seine wild ungebändigte Dumpfheit als angebliche Vernunft gegen das bessere Recht des humanen Seins ausspielt und damit das Recht als solches vergewaltigt. Seine Ehrlichkeit ist die des Gewalttäters, der den gewaltabgeneigten Schwindlern die Verlogenheit austreiben möchte, ja sich eben darum geradezu als Heilsbringer fühlt und dennoch verdammt ist, ein Unheilsbringer zu bleiben, weil seine Lehre die des Mordens ist. Dieser alerte, wendige, anpassungsfähige, belastbare und jederzeit verfügbare Volksgenosse, der nicht auf Vorschriften und den Gang der Bürokratie wartet, sondern aus freien Stücken das Wohlergehen des Ganzen und sein eigenes immer schon verschmilzt und in diesem Sinne beherzt und ohne Rücksicht auf sich handelt, ist ungefähr das, was sich Schröder, Henkel und Compagnons wünschen, wenn sie heute nach mehr Eigenverantwortung schreien. Schon von daher kann es keinen Gegensatz zwischen Postfaschismus und demokratischem Faschismus geben, da der sozialstrategische Zweck des postfaschistischen Arrangements, jenes nach dem faschistischen Vorbild reetablierten Ensembles von Verbänden und Cliquen, die als ein System des kollektiven Lobbyismus die Interessen des Einzelnen als quasi ständische Ansprüche in einer gemeinwohlverträglichen Form gegenüber der Wohlfahrtseinrichtung Staat geltend machen, weil so der sozialstrategische Zweck ist, den unter es befassten Individuen die Relativierung eigener Interessen am Gemeinwohl, an staatspolitischen Notwendigkeiten, zur spontanen zweiten Natur werden zu lassen, sie also genau zu jener eigenverantwortlichen Entindividuierung zu befähigen, die ihnen heute abgefordert wird. Damit stellt die postfaschistische Demokratie einerseits eine Miniaturausgabe der faschistischen Mobilmachung dar, indem gesellschaftliche Vereinigungen zu quasi staatlichen Organen befördert werden, deren Führungsstäbe, wie Johannes Anulli in der Transformation der Demokratie schrieb, in sich zirkulierend ein Konkurrenzverhältnis eingehen und ihre Mitglieder und Wählerschaft als Akklamationsmasse in der temporär inszenierten Öffentlichkeit von Wahlkämpfen setzen und indem das politische Personal mit der eigenen Ohnmacht kokettierend sich als Vollstrecker der Vorsehung, die nun Sachzwang heißt, präsentiert und indem sie den beständigen schon Organisationen Ausgleich der Interessen anstrebend eine Rhetorik gebiert, in der die Hofierung des kleinen Mannes und seiner miesesten Instinkte sowie die Beschwörung des Gemeinwohls beständige Übung ist und jederzeit ohne Vorwarnung wieder in die explizite Mobilmachung übergehen kann, indem nämlich der Staat seine Rhetorik des permanenten Notstands radikalisierend Hilflosigkeit vortäuscht und die Bevölkerung zum volksgemeinschaftlichen Fahndungskollektiv zusammenschweißt. Beispiel Deutscher Herbst. Dank dieser institutionell eingefassten sowie reklameförmig und medial gestützten Produktion von Massenloyalität konnte bislang der bundesdeutsche, und wir können einsetzen, der österreichische Nachkriegsstaat andererseits auf die permanente Mobilmachung der Bevölkerung bislang weitgehend verzichten. Statt vielen Blockwarten gab es Aktenzeichen XY, statt völkischer Erhebungskonzerte den blauen Bock und das alles noch frei Haus geliefert im Fernsehen. An die Stelle der faschistischen Sammlungsbewegungen treten die postfaschistischen Zerstreuungsveranstaltungen, in denen, dies der Unterschied, die Masse als Masse nicht mehr in Erscheinung zu treten braucht. Das Verhältnis zum Staat ist damit keine, ich zitiere Jürgen Habermas, den frühen allerdings noch, von 1962 aus dem Strukturwandel der Öffentlichkeit, ist damit keine politische Beteiligung, sondern eine allgemeine Forderungshaltung, die Versorgung erwartet, ohne eigentlich Entscheidungen durchsetzen zu wollen. Zitat Ende. Solche anspruchsvolle Gleichgültigkeit bringt jene Masse unpolitischer Spießer hervor, die das bevorzugte Feindbild der studentischen Protestbewegung war. Wo diese Studentenbewegung die verhärtete Indifferenz anprangerte, aus welcher heraus, um ein beliebiges Beispiel zu nennen, ich habe es in einer Ausstellung über ein ehemaliges Konzentrationslager an der dänischen Grenze in Schleswig-Holstein gesehen, wo Leute sich über die Schreie aus dem nahegelegenen KZ beschwerten, weil sie das in ihrem Schlaf und in ihrer ländlichen Ruhe störe. Also wo sie diese Indifferenz anprangerte, in der also im Faschismus solches passierte und aus welcher heraus vielleicht dieselben Leute nun einen Kampf gegen ihr Übergewicht statt gegen den Krieg in Vietnam führten. Wo also die protestierenden Studenten dies kritisierten, da trafen sie den Nerv, nämlich die Kontinuität eines Sozialcharakters, der Auschwitz möglich gemacht hatte. Freilich verkannten sie gründlich, dass Aktivismus und Engagement kein Gegensatz zur, sondern nur die notwendige Kehrseite dieser Indifferenz bilden und zumal in Deutschland nicht ohne faschistische Konnotation möglich sind. Dass die Ekstase der totalen, alle Lebensbereiche umfassenden faschistischen Mobilisierung fast über Nacht der scheinbar totalen bundesrepublikanischen Entpolitisierung Platz machte und dieselben Leute, die sich vorher beschwerten, halt behaupteten, sie hätten von nichts gewusst und KZ hätte es irgendwo weit weggegeben, entspricht eben der Kontinuität eines Sozialcharakters, der unvermittelt von Raserei in Apathie umkippen kann. Und indem die Studentenbewegung ihre Kritik sogleich wieder ins Positive wendete und den Bürger zu Engagement und Mitmachen aufforderte und dies in der Forderung nach der Demokratisierung von Staat und Gesellschaft bündelte, wurde die Protestbewegung und wahrscheinlich bei nicht wenigen Leuten Widerwillen oder wieder gegen ihrem eigenen Anspruch zum Schrittmacher einer Entwicklung, in der die offene Artikulation von Ressentiment und Gemeinheit wieder hoffähig wurde. Was früher aus der Demo, aus der Demonstration den stumpf glotzenden Ernas und Erwins oder wir könnten hier sagen den Trafnitscheks und Herrn Kordels auf ihren geraniengeschmückten Balkonen zugerufen wurde, Bürger, lass das Glotzen sein, komm herunter, reih dich ein, das erschallt heute wieder, allerdings von den Kommandohöhen des Staates aus. Zwar nicht aus dem Kapitalismus heraus, aber dafür ganz nach oben gekommen, können der Ex-Juso-Chef und der Hans Dampf vom Revolutionären Kampf ein und dieselben Parolen wie früher schwingen und nahtlos das fortsetzen, was sie schon früher gerne getan haben. Die autoritären Einpeitscher spielen, das Volk mobilisieren, es in Bewegung halten, es zum Hinschauen, Mitmachen, Eingreifen und Engagement auffordern. Und damit wird mit einiger Verspätung nun doch noch realisiert, woran die linken Demokraten im Westen mit ihren unerträglichen, pathetisch formulierten Anzeigen, Resolutionen und Kampagnen immer fleißig gewerkelt hatten und was die tränenreichen und knebelbärtigen Bürgerrechtler aus der Zone im Vereinigungsprozess durchsetzen wollten. Mehr direkte Demokratie, das heißt vermehrte Einflussmöglichkeiten der Bürger auf den politischen Willensbildungs- und Entscheidungsprozess. In einer Zeit, wo Politik sich nicht mehr darum dreht, wie das scheinbar stetig wachsende Sozialprodukt angemessen zu verteilen sei, sondern wo die Frage gestellt ist, wie sich der Sozialstaat in gemeinschaftlicher Kraftanstrengung zurückfahren lässt und welche Kompensation den in die Eigenverantwortung Entlassenen dafür angeboten wird, sollen die Subalternen an ihrer Ohnmacht nun auch aktiv mitwirken dürfen. Und genau das ist die Demokratie, die alle so vehement fordern.
Den zweiten Teil des Referats sowie Ausschnitte aus der sich daran anschließenden Diskussion bringen wir in einer weiteren Sendung. Das Referat von Clemens Nachtmann sowie weitere Kongressbeiträge erscheinen in der Nummer 2 2001 der vom Kritischen Kreis herausgegebenen Zeitschrift Streifzüge. Die Streifzüge können an folgende Adresse bestellt werden: Kritischer Kreis, Margaretenstraße 71-73, Tür 23, 1050 Wien oder per E-Mail streifzuege@aon.at. Einige der Texte, die in den Streifzügen erscheinen, sind auch in der Papyrothek der Internetausgabe von Kontext 21 verfügbar. Die Zeitschrift Bahamas kann unter folgende Adresse bestellt werden: Bahamas, Postfach 62 06 28 10 796 Berlin oder per E-Mail bahamas@mail.nadir.org. Gestaltung der Sendung: Stefan Griegert.
Ein Pro Probeabo der Zeitschrift Kontext 21 die nächsten drei Ausgaben kostenlos, unverbindlich und ohne automatische Verlängerung kann an folgender Adresse bestellt werden. Kontext 21, Schottengasse 3a-1-4-59, A1010 Wien. Die Internetausgabe befindet sich an der Adresse http://kontext21.mediaweb.at. Es ist jeweils die lateinische Schreibweise zu beachten, also Kontext mit C und 21 als XXI.